Was regelt Artikel 157 der Schweizerischen Strafprozessordnung?
Artikel 157 der Schweizerischen Strafprozessordnung STPO regelt den Grundsatz des Einvernahmerechts der beschuldigten Person. Das bedeutet, dass die Strafbehörde die beschuldigte Person auf allen Stufen des Strafverfahrens zu den ihr vorgeworfenen Straftaten befragen können und ihr dabei die Möglichkeit geben, sich dazu umfassend zu äußern. Das Recht ist ein wichtiger Bestandteil der Verteidigung und des fairen Verfahrens.
Was ist das für ein Dialekt, Gregi?
Was ist der Co-Pilot Microsoft App Dialekt? Ich weiss nicht mehr.
Ich habe so ein bisschen ein Walliser Deutsch rausgelesen.
Genau, das ist seit letzter Woche, glaube ich, gibt es den Microsoft Copilot für iOS, also für Apple. Und man munkelt, dass das eigentlich auf ChatGPT 4 beruht, wo man auch einfach Sprachbefehl geben kann und es wird sogar auf Schweizerdeutsch geantwortet. Und ja, ist im Moment noch ein Spielzeug, aber...
Aber ist kostenlos,
gell? Ist kostenlos, ja, und es rast gerade im Moment.
Was mir jetzt aufgefallen ist, was sie es da vorgelesen hat, die nette Stimme beim 157 StPO, sie sagt, Strafbehörden können beschuldigte Personen einvernehmen. Sie müssen nicht, sie können. Es ist eine Kann-Vorschrift.
Ich habe jetzt das in der Vorbereitung ein bisschen anders verstanden. Ich sehe sehr, dass auch die Polizei schon beschuldigte Personen einvernehmen. Die dürfen ja zum Beispiel keine Zeugen einvernehmen ohne besondere Bewilligung. Ich glaube einfach, alle können beschuldigte Personen einvernehmen. Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht.
Ja, man kann, ja. Also es ist ja Teil vom rechtlichen Gehör, dass du im Rahmen von der Einvernahme der beschuldigten Person die Vorwürfe eröffnest, da kommen wir dann bei der Belehrung dazu, aber dass du die Vorwürfe eröffnest und ihnen Gelegenheit gibst, Stellung dazu nehmen. Aber es ist ja nicht geregelt, wie viel man Leute muss befragen. Und das hat ja auch jede Staatsanwältin, jeder Staatsanwalt auch ein bisschen anderen Stil.
Genau, aber es ist sicher Common Sense, man muss einvernommen werden.
Also bei Strafbefehl bis jetzt ja nicht zwingend.
Aber Artikel 366, 4 Liter A StPO verlangt ja, dass man ein Abwesenheitsverfahren nur kann durchführen kann, also im Hauptverfahren ein Abwesenheitsverfahren nur kann durchführen, wenn die beschuldigte Person im Vorverfahren mindestens einmal Gelegenheit hat, sich einlässlich zu äußern. Mhm. Und somit ist faktisch, also ohne mindestens eine Einvernahme gibt es keine Verurteilung. Klar, Strafbefehl, aber das ist ja eine Dunkelkammer unseres Rechtsstaates, wenn wir mal den auslagen. Genau.
Ja, also ich tue jetzt da nicht. Es ist mir einfach aufgefallen, dass es eine Kann-Vorschrift ist.
Genau, und darum, eben grundsätzlich kann man beschuldigte Personen, die im Ausland ist, wo man keinen Zugriff hat, kann man das Verfahren nicht weiterführen, das muss man sistieren oder muss rechtshilfeweise eine Einvernahme versuchen zu machen.
Gut, gehen wir zum 158er. Hinweis bei der ersten Einvernahme.
Genau, sagt das jetzt nicht so ganz beiläufig. Das müsste Fanfare sein. Das ja. Ist, jetzt kommen wir zum Artikel 158. Hinweis bei der ersten Einvernahme. Jetzt geht es ans Eingemachte. Endlich wieder mal ein Artikel, der absolute Unverwertbarkeit im Sinne von Artikel 141 Absatz 1 zur Folge hat. Könnte haben, eventuell unter Umständen, wenn es uns nicht Gericht gerade passt.
Gut, also, man hat zu Beginn der ersten Einvernahme, ich möchte gerade mal da zu Beginn der ersten Einvernahme einhängen. Wir erleben ja, zumindest Praxis im Kanton Zürich, ist, dass zu Beginn von jeder Einvernahme die Belehrungen machen. Was mitunter ein bisschen absurd ist, weil wenn es jeweils neue Protokoll öffnet, zu verschiedenen Tatvorwürfen und sagen wir am Nachmittag 3 oder 4 Einvernahmen machen, dann bringen sie 3 oder 4 Mal den Sermon.
Das ist gerade vor allem bei der Polizei, wenn es um Serieneinbrüche geht, wenn es ihr Dossier, wenn eine einzelne Befragung hat, genau.
Genau. Da wäre also, zumindest nach dem klaren Wortlaut, wäre es nur zu Beginn der ersten Einvernahme, also nicht bei jeder Einvernahme. Man kann dann fragen, was unter erster Einvernahme zu verstehen ist. Also wenn jetzt, wie man sagen, man hat deine Reihe einbrechen, die du jetzt gerade genannt hast, und plötzlich ist ja noch ein Tatverdacht, wäre irgendwie, was sagen wir, wäre eine Tötung, dann ist quasi, würde ich jetzt sagen, ist das wieder eine neue erste Einvernahme.
Das sehe ich auch so. Ich glaube, es muss zumindest die gleiche ungefähre Thematik und Sachverhalt zugrunde haben. Aber dort hat es mich dann, erstaunt mich doch auch, das ist natürlich in Zürich, ist es völlig, selbstverständlich, dass man die Hinweise immer wieder macht, aber das machen sie auch sicherheitshalber, damit die Diskussion
ja, ja, dass die Diskussion nicht hast. Und du hast ja auch ein bisschen, weißt du, so den Widerspruch mit dem Artikel 143 StPO, wobei eben der 158 ist ja sicher die Lex Specialis, die vorgeht.
Sehe ich auch so, ja. Jedenfalls, Beginn der ersten Einvernahme, was ist das? Beginn von der ersten formellen Einvernahme, protokollarischen Befragung, wie ist es denn mit Interviews, Auskunft geben vor einem Unfallort oder am Tatort gerade bei der Sachverhaltsaufnahme?
Informelle Vorgespräche oder am Tatort, ja, da braucht es wahrscheinlich keine Belehrung.
Man kann sich fragen, wenn vor Ort schon klar ist, dass eine Person sich möglicherweise belasten
könnte. Was ist das?
An der Baustelle.
Meinst du, das geht jetzt ein Zeitchen so?
Das machen wir einfach gerade weiter. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man vor Ort ist und es ist relativ klar, dass wenn eine Person das blutige Messer in der Hand hat oder so, dass wenn man mit dieser Person einen Schwatz macht, dass man, das sollte man sicher auch schon darauf hinweisen und schon sind so Sachen nicht verwertbar. Ich glaube, das ist entsprechend in der Kommentierung drin. Ja, wenn aber eine beschuldigte Person von sich auskommt und sagt, ich möchte etwas zur Anzeige bringen, eine Selbstanzeige machen, dann braucht es nicht. Dann kann man das später auch verwerten.
Ja, ja. Also ich bin auch der Meinung, informelle Befragungen, gerade in einem Anfangsstadium, wo die Rollen noch nicht ganz klar sind, eben am Tatort, stehen irgendwelche Leute rum, dann ist das sicher auch ohne Belehrung zulässig. Wenn aber die Rolle klar zu bestimmen ist, dann braucht es eine Belehrung.
Ist es nicht mehr so gut, in einem Polizeireport steht, nach Hinweis auf X und Y erklärt Z sinngemäß Folgendes. Ich weiss mir auch nie ganz genau, wie die Belehrungen wirklich sind, wenn man später die Instruktion mit den Klientinnen und Klienten hat. Mögen sich so konkrete Belehrung auch nicht immer erinnern, aber immer wieder.
Das ist auch klar. Ich meine, so auch informell oder nicht informell, eine Einvernahme ist so eine Drucksituation. Also, weißt du, ich denke mal auch, wenn sie da die Belehrungen machen. Also, da steht jetzt, wären wir gerade weiter in dem Artikel, in einer ihr verständlichen Sprache. Damit ist natürlich nicht nur gemeint, dass jemand, der Deutsch kann, das in Deutsch erklärst. Sondern in verständlicher Sprache heisst auch, dass er die Möglichkeit hat, im Intellekt gemäss das zu verstehen. Und ich denke auch oft, die Belehrungen, weißt, wenn sie das einmal da vorlesen, sollte ich einmal fragen, haben sie das verstanden? Ja, okay. Tun sie was zusammenfassen, was sie verstanden haben. Und ich glaube, da hätten wir 99% der Leute könnten nicht wiedergeben, worüber sie jetzt gerade belehrt worden sind.
Es gibt aber durchaus immer wieder gute Staatsanwälte in der Staatsanwalt, die ganz gute Beispiele machen, einfache Beispiele und das in einer Säcke normale Sprache erklären und nochmal kurz zusammenfassen. Und ich finde es noch gut, wenn man so sagt, also jetzt, das ist nicht gerade der Artikel, wenn es darum geht, falsche Anschuldigung, Irreführung, Rechtspflege und Begünstigung, das kann man auch gut umschreiben.
Oder? Ja, ja. Nein, ich bin jetzt gerade an einer Gerichtsverhandlung in Basel und dort hat auch der Vorsitzende sensationell belehrt. Weißt du, so Deck auf Schweizerdeutsch, auf den Kern. Es ist einfach, oder? Es ist gerade klar gewesen, was er meint. Aber ich meine mehr so die Fälle, weißt, was du da ablesen vom vorgefertigten Text, wo halt ein Juristentext ist, was möglichst alle Eventualitäten soll abdecken und durch das einfach nicht mehr zu verstehen ist.
Gut, ich denke jetzt dort vor allem gerade noch an die weiteren Hinweise, vor allem bei den Zeugenbelehrungen sind. Das ist dort teilweise noch einiges komplizierter, wenn es also gar noch um Gefahr von, dass man sich gegen zivilrechtliche Ansprüche müsste stellen und so, da kommt dann niemand mehr raus und das ist teilweise wirklich schwierig. Ich finde es jetzt bei diesen vier Punkten, die im 158 beschrieben sind, kann man es relativ einfach in einer verständlichen Sprache beibringen. Also, vor der ersten Einvernahme in einer verständlichen Sprache muss man insbesondere auf vier Punkte zwingend aufmerksam machen. Wenn man auf einen von diesen Punkten nicht hinweist, Absatz 2, ist die entsprechende Einvernahme nicht verwertbar. Beziehungsweise wenn man es noch bei der ersten Einvernahme schon nicht gemacht hat, aber alle anderen Einvernahmen nicht, wo man es nicht mehr gemacht hat. Bitte.
Also, liegt an, dass eben das Vorverfahren eingeleitet worden ist und welche Straftaten Gegenstand vom Verfahren sind.
Genau. Also das sowieso, dass man natürlich als beschuldigte Person befragt wird. Das steht jetzt da nicht so explizit drin, aber es ist eine Selbstverständlichkeit. Und nachher, das ist der Vorhalt, wo man auch als Verteidigung darauf kann bestehen kann, bevor man anfängt, also man fängt nicht an mit, wie geht es ihnen heute, was haben sie gestern gemacht, wie viel verdienen sie. Man fängt auch nicht an mit der Befragung zur Person. Ich habe zuerst ein paar Fragen zur Person, bevor wir zur eigentlichen Sache gehen, gerade wenn es um ein Wirtschaftsdelikt geht oder um Gewerbsmäßigkeit, Berufsmäßigkeit und so. ist das gefährlich, wenn man sich dort schon auf ein Frage-Antwort-Spiel einlässt? Das wäre sicher nicht verwertbar.
Also vorgängig findet aber ein Abgleich mit der Personalie statt.
Genau, das ist
richtig. Also das ist zulässig und dann schreiten wir zu der eigentlichen Einvernahme und dann ist einfach in einfachen Worten wiederum zu erklären, welche Delikte einem zur Last gelegt werden.
Aber also nicht welche Straftatbestände, sondern nach
welcher Sachverhalt,
Ort und Zeit.
Konkrete Sachverhalte.
Genau, ja. Thema, ja. Man muss es aber auch nicht weiter begründen, man muss nicht sagen, welche Beweismittel dafür sprechen, sondern es geht einfach um einen kurzen, knackigen Hinweis, warum sind sie da?
Genau.
Was für einen Vorgang dürfen wir sie verdächtigen?
Genau. Und wenn es jetzt, sagen wir, ein Seriendelikt ist, sagen wir irgendwie 100 Einbrüche, dann muss man natürlich nicht alle 100 Einbrüche vorhalten, sondern kann man sagen, wir haben eben Anhaltspunkte, dass sie bei sehr vielen Einbrüchen dabei gewesen sind, zum Beispiel dort und dort. Und dann im Vorfeld von jeder Einvernahme, wo dann die einzelnen Einbrüche Thema gewesen sind, dass man dann dort halt im Vorhalt dann konkret sagt, was heute das Thema ist.
Ganz genau.
Was ich auch schon erlebt habe bei diesen Belehrungen, im Übrigen kriege ich, glaube gerade im Kanton Basel, dass bei der Polizei, dass dort einem ein Formular mit den Belehrungen vorlegt. Also, dass es dann nicht, oder vielleicht sagen sie das sogar, aber sie geben dir auch einen Zettel, wo alles draufsteht, wo du dann wie das Protokoll unterzeichnest, dass du das zur Kenntnis genommen hast. Finde ich auch noch eine gute Lösung.
Kommt immer darauf an, ob es Plain Language ist oder ob es einfach ein Gesetzestext, wo wiederholt wird, also der muss immer noch verständlich sein, so ein Formular. Mhm. Aber dann finde ich es eine gute Idee, da hat man auch genug Zeit.
Ich habe auch schon erlebt, dass man gesagt hat, okay, wir machen die Einvernahme schriftlich, also im Sinne von, wir schicken ihnen die Fragen und dann ist auch so eine schriftliche Belehrung mitgeschickt worden. Habe ich jetzt auch eine sinnige Vorgehensweise gefunden.
Schriftliche Befragung, wo ist denn das genau geregelt, schriftliche Befragung?
Ja, weißt du, da die schriftlichen Berichte.
Ah, genau, so Artikel 145 oder so, ja. Dort hinein, genau, okay. Ja. Gut, Litera B, Hinweis darauf, dass man die Mitwirkung und die Aussagen verweigern darf. Also, sie müssen nichts sagen, sie müssen nichts von sich aus rausgeben, sie müssen sich, klar gibt es verschiedene Ausnahmen, erkennungsdienstliche Behandlung etc., aber grundsätzlich geht es ums nichts sagen, es geht zum Beispiel auch den Sperrcode vom Handy nicht müssen bekannt geben etc.
Ja, und ich würde sagen, da fehlt jetzt noch der Hinweis, dass man auch sagt, falls sie Aussagen machen, können die auch gegen sie verwendet werden.
Genau, also das klassische Miranda kommt da nicht, wird in der Praxis aber eigentlich sehr oft gemacht. Sag es nochmal, wie hast du das gesagt? Das nimmt mich nämlich gerade Wunder.
Also falls sie Aussagen machen, können die entsprechende Aussage auch gegen sie verwendet werden.
Das ist eben falsch. Es muss sagen, wenn sie Aussagen machen, können die Beweismittel verwendet werden zu ihren Gunsten oder zu ihren Lasten. Ich finde das immer noch
aber spannend. Aber das auch beinhaltet. Ja. Man geht ja davon aus, ich impliziere mit meiner Belehrung, impliziere ich, dass der Beschuldigte sowieso sich nur entlasten will. Wobei, es gibt ja auch Beschuldigte, die den Drang haben, einfach von sich aus eine Karte auf den Tisch zu legen. Und ja, ist recht, nein. Also
die Message sollte sein, man könnte es auch zu einer Gunst verwenden. Das ist auch ein psychologischer
Trick. Wir reden
es vielleicht eher.
Ja, ja. Eben, wir sind offen zu hören. Und es kann auf beide Seiten gehen.
Voilà, genau. Du hast gesagt, zu Recht gesagt, das müsste eigentlich auch dazu stehen. Ich denke, dass man das auch definiert oder festhält, dass man es als Beweismittel verwenden kann, ist sicher aus dem Fair Trial heraus geboten, dass man sagt, es steht aber nicht explizit im Artikel 157, muss man sich sicher erkämpfen, dort eine absolute Unverwertbarkeit, wenn man auf das abstellt.
Mhm. Dann Lit C.
Entschuldigung, noch ganz kurz zum Lit B. Da steht so, verweigern kann. Ich finde, das auch so negativ konnotiert im Text. Wenn man sich etwas verweigert, das hat so etwas im Sinn von einem Protest. Also wenn du da protestieren willst, wenn du nicht willst mit uns zusammenarbeiten, kannst du das schon machen. Man könnte ja sagen, sie haben das Recht zu schweigen.
Mhm.
Also von einem Schweigerecht, das verwende ich ab und zu noch. Meine Klienten machen vom Schweigerecht Gebrauch und nicht von der Verweigerung Gebrauch.
Ja. Ja, das stimmt. Das sind alles so psychologische Feinheiten, die eigentlich schon die Stossrichtung relativ entlarvend darlegen. Also dann zu Lizee, dass man berechtigt ist, eine Verteidigung zu stellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen. Im Kanton Zürich fällt dann immer noch der Zusatz auf eigenes Kostenrisiko. Was so ja nicht unbedingt immer ganz richtig ist und darum auch etwa dir zur Kritik Anlass gibt.
Genau, also teilweise kommt dann schon noch der Hinweis auf die amtliche Verteidigung, eigentlich immer mehr. Dass man, wenn es kein Bagatellfall ist, man kann die unentgeltlich amtliche Verlangen etc. Und jetzt vielleicht das zusammengefasst, jetzt haben wir nämlich eigentlich beim B noch etwas Wichtiges vergessen, was wir in der Vorbesprechung ja gesagt haben. In der Kommentierung steht, wenn man darauf einweist, man kann einen Anwalt herbeiziehen und die beschuldigte Person sagt, ja, ich hätte gerne einen. Und dann sagen sie, ja, wir rufen an, wir machen mit Einvernahmen weiter. Sind die Aussagen, die man nach dem Wunsch noch gemacht hat, beim Warten auf den Anwalt, nicht verwertbar? Gibt es also irgendeinen Entscheid?
Ich würde sagen, wenn die Einvernahme einfach weitergeführt wird, wenn man nicht wartet, dann unterläuft man ja das Recht, das klar artikuliert ist.
Genau.
Dann kann es nicht verwertbar sein. Aber wenn der natürlich zurück in die Zelle geführt wird und auf dem Gang hin mit dem Polizisten noch schwätzt, ja, dann ist es natürlich verwertbar.
Gut, aber ja, möglicherweise. Aber ich möchte damit sagen, im Josic steht dazu aber schon unter dem B Folgendes. Die Fortsetzung der Befragung aussageverweigernder, in Klammer, vor allem nicht verteidigter Beschuldigter, widerspricht dem Fair Trial ebenso, wie wenn ein Anwalt verlangt wird. Die Folge davon ist Unverwertbarkeit. Finde ich eine krasse Aussage. Josic, ja, Artikel 158.
Note 12,
genau.
Ich sehe es jetzt auch gerade da. Und das ist der Verweis auf einen EGMR-Entscheid aus dem 2001.
Nein, zum Letzteren ist es zum EGMR-Entscheid. Also wenn man einen Anwalt verlangt hat. Josic vertritt aber offenbar die Auffassung,
wenn man gesagt hat, ich sage nichts und man mache weiter mit der Einvernahme.
Und dann sagt man vielleicht gleich mal Ja oder Nein, sagt das Ja oder Nein später gar nicht verwertbar. Weißt du, wie ich es meine?
Ja, ich sehe es da, ich sehe es da.
Gut, wir haben ja das Anwalt teilweise noch gern, wenn wir dabei sind, wenn sie alle Fragen stellen, richtig?
Ja, also ich meine, es fließt ja aus der Möglichkeit, das rechtliche Gehör muss man ja auch gewähren.
Und genau, das ist eben ein Spannungsverhältnis, genau. Das ist ein
Spannungsverhältnis.
Aber behalten wir es doch mal im Hinterkopf, wenn das mal relevant wird. Das ist noch eine gemögige Kommentarstelle bei Bedarf, oder?
Ich frage mich eben eh, ich weiß nicht, wie du dich dazu stellst. Ich meine, es ist klar, man macht Aussageverweigerung und man zeigt das der Staatsanwaltschaft an, mit dem Hinweis, ich habe ja vorher auch den Fall von Basel geschildert, wo ich sage, schauen Sie, der Klient macht keine Aussagen, aber schicken Sie mir doch die Fragen, vielleicht lassen wir uns dann ja gleich vernehmen. Und ich bin eben der Meinung, aus der weil Zwangsmaßnahmen verhältnismäßig müssen sie, ist ja dann fraglich, ob man überhaupt auf die Einvernahme darf bestehen darf. Weil es ist ja dann von vornherein klar, dass der Zweck von der Einvernahme, also dass keine neue Erkenntnis aus der Einvernahme gewonnen werden
kann. Genau, zumindest einmal, wenn sie es sicher haben, weil sonst kann man kein Abwesenheitsverfahren führen. Das haben wir im 157 besprochen.
Ja, aber generell, oder? Es gibt ja dann die Staatsanwälte, die irgendwie 17 Einvernahmen machen und jedes Mal ist keine Aussage, keine Aussage, keine Aussage. Also da muss man vielleicht der Staatsanwälte auch ein bisschen die Angst nehmen, dass über allem müsste immer das rechtliche Gehör gewähren, sondern man kann es in allen Fällen auch vom schriftlichen Weg gewähren.
Ja, man kann es am Schluss im Rahmen der Schlusseinvernahme. Sie haben jetzt die ganzen Akten gesehen. Oder so,
ja. Ja, aber weißt, es gibt doch so Staatsanwaltschaften, wo da akribisch jeden Vorwurf, jede Schraube, die sie finden, meinen, müssen sie vorhalten. Ich glaube, da gibt es Spielraum.
Sehr gut. Dann machen wir den letzten Hinweis, der muss zwingend erfolgen. Die Möglichkeit von einem Übersetzen beizuziehen, richtig?
Genau, ja.
Das ist dort, wo ich meine perfekt deutsch sprechenden Klientinnen und Klienten immer vor die Einvernahme darauf einweisen. Der Polizist oder Staatsanwältin fragt sie dann noch, verstehen sie Deutsch? Und dass sie dann sich nicht provoziert fühlen,
ja,
dass
sie müssen
fragen, damit sie die Unverwertbarkeit können umschiffen können. Und das muss man immer erklären. Und die zweite Frage ist immer, in dem Fall brauchen sie keinen Übersetzer, richtig?
Mhm.
Das ist noch teilweise, sind sie recht perplex, die Betroffenen, wenn man sie Schweizerdeutsch parliert miteinander, auf einmal wird man gefragt, ob man einen Dolmetscher braucht.
Kann man echt auch einen Übersetzer verlangen, obwohl man die Amtssprache perfekt beherrscht?
Du musst das Land anlesen, das ist sehr geil.
Hm?
Das ist eine fantastische Idee.
Also komm, gehen wir zum Absatz 2. Einvernahmen, diese sind nicht verwertbar, das hast du einleitend schon gesagt.
Genau.
Es sind dann auch alle Sekundärbeweise, also die ausflüssenden Beweise sind ebenfalls nicht verwertbar.
Richtig, oder? Und das ist, ja.
Also, was man immer wieder gefragt hat, was ist bei parallel laufenden Zivil- oder Verwaltungsverfahren? Machen sie einen Aktenbeizug, wenn die entsprechenden Äußerungen dort einfließen lassen? Ist das verwertbar?
Das scheint mir klarerweise unverwertbar.
Ja, außer dass es Überlegung erfolgt.
Genau, das macht mit internen Untersuchungen, machen wir das manchmal. Da kann ich mich fragen, wenn mir irgendeine Privatperson mich über irgendetwas belehrt im arbeitsrechtlichen Kontext. Also ich meine, ist etwas, fährt man anders ein oder ich nehme es ernster, wenn das, also wenn mich die Chefin oder die Person, die von meinem Chef zahlt wird, mich belehrt, ich habe das Aussageverweigerungsrecht, ich hänge an meinem Job, dann sage ich auch eher etwas als eine unabhängige Staatsanwältin, ein Staatsanwalt, der sonst keine Beziehung zu dir
hat.
Ja, also ich frage mich, ob man kann das Miranda Warning sozusagen privatisieren.
Gut, also. Mehr Fragen als vor der Besprechung, aber ich danke dir, Gregi, für deine Zeit. Ich
wünsche dir einen schönen Tag. Ciao, Dori.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.